Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Beste aus der Radiowelt. Reportagen, Berichte, Analysen, Interviews. Die Radiowelt Montag bis Freitag ab 6, 13 und 17 Uhr.
Der Deutschwagen rollt gerade durch Italien. Das Goethe-Institut hat ihn auf die Reise geschickt, um an Schulen für den Deutschunterricht zu werben. Wohl wissend, dass der Zeitpunkt noch nie so günstig war. Deutsch, das klingt in den Ohren vieler Italiener nach Erfolg, nach Arbeitsplätzen, nach Perspektive.
Chiaramente non avevo alcuna conoscenza della lingua tedesca.
Ganz klar, ich konnte kein bisschen Deutsch. Mein Ziel ist es, jetzt ein Niveau zu erreichen, das ausreicht, um mich auch bei deutschen Firmen bewerben zu können. Am meisten interessiert mich der Süden Deutschlands. Fabio Catalano hatte keinen Deutschunterricht an seiner Schule. Deshalb drückt er mit 32 Jahren noch einmal die Schulbank im Goethe-Institut in Neapel. Anfängerkurs. Die meisten, die hier guten Abend und guten Morgen lernen, sind in Fabios Alter. Junge Frauen und Männer, die einen Hochschulabschluss haben und jede Menge schlechte Erfahrungen auf dem italienischen Arbeitsmarkt. Sie zählen zur Generation 35%. 35% beträgt die Arbeitslosenquote in dieser Altersklasse. Fabio ist als selbstständiger Finanzexperte noch ganz gut beschäftigt, sieht seine Zukunft aber in einer Festanstellung in Deutschland. Ich habe meine Bewerbungen hauptsächlich in München aus eigener Initiative abgegeben und ich wusste, dass eine der Voraussetzungen war, ganz gut Deutsch zu können. Das kann ich noch nicht, leider, und das ist ein Hindernis. Es geht also nicht um die Sprache Goethes und Schillers. Es geht um Deutsch für Banker und Mediziner, Wissenschaftler und Anwälte. Das ist die neue Gastarbeitergeneration, sagt Carmen Maria Morese, die Leiterin des Goethe-Instituts in Neapel.
Zunächst also sind junge Leute, die eine Arbeit suchen. Die wollen eine Erfahrung in Deutschland machen, sozusagen Wanderjahren. Erstmal da sich umzusehen, schauen, ob es ihnen gefällt. Für viele ist es auch einfach, sich selbstständig zu machen. In Italien hat man viele bürokratische Hürden und in Deutschland ist es anders. Viele arbeiten sogar sowohl in Deutschland als auch in Italien. Und das ist also, sind verschiedene Schicksale möglich.
Das klingt mehr nach Kulturaustausch. Beim Goethe-Institut ist man bemüht, die Vorzüge des deutschen Arbeitsmarktes nicht allzu offensiv anzupreisen. Da will man die sensiblen deutsch-italienischen Beziehungen nicht gefährden. Dennoch, die Zahlen der Bundesagentur sprechen eine klare Sprache. Die Zahl der Arbeitnehmer mit italienischem Pass ist allein im letzten Jahr um 6,5% gestiegen. 232.800 Italiener haben aktuell in Deutschland Arbeit. 2005 waren es noch 171.000. Die 7 Goethe-Institute in Italien sind Vorreiter dieser Entwicklung. Die Anmeldungen für Sprachkurse werden immer mehr, sagt Gloria Hoppe vom Goethe-Institut in Neapel.
Wir sehen das konkret an den Zahlen, dass im Anfängerbereich ein Boom stattgefunden hat und die Leute danach wirklich den Entschluss auch in die Tat umsetzen, auszuwandern.
Das Goethe-Institut in Neapel ist gerade in neue Räume umgezogen. Das aber liegt nicht am Boom der deutschen Sprache. Im Gegenteil, das ist ein Tribut an die Vergangenheit. Denn der neuen Bleibe weilte einst auch schon Namensgeber Johann Wolfgang von Goethe während seiner italienischen Reise.
Good evening, Mr. Bond.
Good evening, Your Majesty.
Wer außer James Bond alias Daniel Craig hätte die Queen abholen können zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London? Natürlich musste ein Brite, ach was, der Brite schlechthin, diesen gefährlichen Topjob übernehmen.
My name is Bond. James Bond.
Sean Connery vor 50 Jahren im Filmtrailer zu Dr. No, wobei Connery natürlich kein Engländer, sondern Schotte ist. Aber very British ist er, dieser erste Bond auf der Leinwand, sagt ein weiblicher Fan. Vielleicht sein Sinn für Stil. Es ist ein sehr britischer Stil, angefangen bei den handgenähten Anzügen in den ersten Bond-Filmen bis zu den Autos, die oft sehr britisch waren, der Aston Martin natürlich. Ja, er ist einfach ein sehr britischer Typ. Nicht zu vergessen der Vorname James, englischer Gegner. geht es kaum. James Bond ist also eine Weltmarke made in England. Und die zu bewahren, ist die Herausforderung für die Filmemacher, auch für die Kostümdesignerin Lindy Hemming. Bond ist eine britische Ikone, aber er ist zugleich ein Weltbürger. Er wird überall geliebt. Wie er aussieht und wie er auftritt, muss also nicht nur zu Großbritannien passen, sondern muss weltweit Anklang finden. Die globale Marketingmaschine will schließlich seit 1962 geölt werden, wobei übrigens weder Bonds bevorzugte Waffe, noch seine Uhrenmarke, noch sein Elektronikspielzeug britischer Herkunft sind. Immerhin fliegt James manchmal mit British Airways. Dennoch ist Agent 007 eine nationale Institution, die die Briten beschützen, sagt Nicolette Tomkinson vom Auktionshaus Christie's.
I think that it's almost a national institution, as the British we feel quite protective of Bond and quite proud of him.
Dem Schotten Connery folgt auf der Leinwand der fast vergessene Australier George Lazenby, dann der Engländer Roger Moore, der Waliser Timothy Dalton, der Ire Pierce Brosnan und nun der Engländer Daniel Craig, der moderne, athletische Bond. Statt Rule Britannia, Cool Britannia. Aber wer ist nun der Beste, der Britischste von ihnen?
I think it would have to be Sean Connery and it would have to be Dr. No.
I probably choose Roger Moore, just because he makes me smile. Funny.
They're all lovely, but yeah. Daniel Craig right now.
My favorite Bond actor would probably have to be Sean Connery. The original and the best.
Der Beste ist Bond natürlich auch beim Bridge und beim Backgammon-Spiel. Aber ansonsten ist er keineswegs ein typischer Brite. Full English Breakfast ist nichts für die schlanke Bond-Linie. Afternoon Tea, keine Zeit, die Welt will gerettet werden. Soccer gucken beim Bier, lieber im Luxushotel den Martini genießen.
Just a drink. A martini, shaken, not stirred.
Und die stiff upper lip? Seine Lippen sind für den Bond-Girl-Einsatz reserviert. Die sind allerdings eher selten Engländerinnen. Schließlich ist James weltweit im Dienste ihrer Majestät als Verführer unterwegs. Ebenso wie Mr. Q ist auch die Vorzimmerdame von M wiederum very British. Aber Miss Moneypenny ist, sehr zu ihrem Leidwesen, eben kein echtes Bond-Girl.
James, where on earth have you been?
Moneypenny.
You never take me to dinner looking like this, James. You never take me to dinner, period.
Der Agentenkosmopolit aus dem Vereinigten Königreich kehrt pünktlich zum 50. Jubiläum der Filmreihe in seine Heimat zurück. Skyfall, der 23. Bond-Film, spielt überwiegend in London.
Wäre Ludwig Spaenle kein Kultusminister, sondern ein 10-jähriges Kind, dann wüsste er genau, wo er gern zur Schule ginge.
Ich war in München-Schwabing und da würde ich auch wieder hingehen.
Klar, denn dann wäre seine Wahrscheinlichkeit am größten, dass er nochmal Minister würde oder sowas ähnliches. Denn Bayerns Grundschüler sind einfach die Besten.
Im Bereich Lesen gehören zu den Ländern, in denen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in der vierten Jahrgangsstufe signifikant über dem Bundesdurchschnitt liegen, die Länder Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Sagt die Bildungsforscherin Petra Starnert. Und das, was sie übers Lesen sagt, sagt sie auch übers Zuhören und übers Rechnen. Also über alle drei Bereiche, die die Forscher untersucht haben. Bayern liegt vorne. Schlusslichter sind die Stadtstaaten Bremen und Berlin, und zwar durchweg und in allen Bereichen. Wobei auch in Bayern nicht alles perfekt ist. Dass sozial benachteiligte eher schlechtere Schüler sind, das gilt in allen Bundesländern und eben auch in Bayern. Arme Eltern oder ein Migrationshintergrund sind die stärksten Bremsen der Schulkarriere. Da zeigen sich große Unterschiede zwischen den Schülern. Allerdings auch hier ein leichter Vorsprung für Bayern, so Studienautor Hans-Arnold Pant.
Die Bayern haben weniger ein Problem damit, dass sie im Bereich der Kinder aus weniger günstigen Elternhäusern besonders schlecht abschneiden, sondern sie fördern offensichtlich die Kinder nochmals besser als im Bundesdurchschnitt, die bereits aus guten Elternhäusern kommen.
Man kann es auch so sagen, Bayern setzt auf Eliten. Es fördert nicht die Schwachen weniger, sondern die Starken besonders stark. Deshalb auch hier, trotz Kritik, Zufriedenheit bei Kultusminister Spaenle.
Was positiv zu vermerken ist, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund und ihre Chancen sich in Bayern sehr positiv entwickeln.
Was den Wissenschaftlern Sorge macht, ist der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Im Rennen der Geschlechter liegen die Jungen nur beim Rechnen vorn. Ansonsten sind sie sowas wie Bildungsverlierer.
Es ist so, dass in allen 16 Ländern ein statistisch signifikanter Vorsprung der Mädchen festzustellen ist.
Für seine Studie hat das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen voriges Jahr knapp 30.000 1000 Viertklässler getestet. Es ist eine wichtige Studie, denn es ist die erste, die die Bundesländer im Grundschulbereich vergleicht. Zwar macht Deutschland auch bei PISA oder bei IGLU mit, aber das sind internationale Studien. Die einzelnen Bundesländer spielen dabei keine Rolle. Grundlage des Tests waren die Bildungsstandards. Sie wurden vor einigen Jahren von den Kultusministern beschlossen für die Grundschulen in ganz Deutschland. Da ist genau festgelegt, was ein Viertklässler können muss und soll. Zum Beispiel diese Aufgabe aus der Mathematik lösen. Zerlege die Zahl 31 so in zwei Zahlen, dass eine durch 5 teilbar ist, die andere durch 2.
Die Übernachtungsgäste auf der Weilheimer Hütte im Estergebirge wirken nicht so, als würde ihnen irgendetwas fehlen. Mehr oder weniger ausgeschlafen werden auf der Terrasse Bergstiefel geschnürt und Rucksäcke gepackt. Geduscht hat hier an diesem Morgen keiner.
Muss nicht sein. Also waschen reicht vollkommen. Das wäre Luxus, den man nicht braucht.
Ein Waschraum muss da sein. Warmes Wasser kann sein, muss aber nicht. Aber duschen braucht man jetzt nicht unbedingt wegen einem Tag.
Aber grundsätzlich wäre eine Dusche schon gut.
Grundsätzlich gut, aber auf 1955 Metern Höhe schlicht und einfach nicht möglich, sagt der Wirt der Weilheimer Hütte Christian Weiermann.
Die Hütte ist knapp unter dem Gipfel und das Wasser, was wir haben, ist eh schon ein Wunder, dass das überhaupt so oben am Wasser läuft. Also es wäre nicht genügend Wasser vorhanden für Duschen. Und der Aufwand für Warmwasser wäre auch sehr groß.
Wenn man eine längere Tour macht, eine Mehrtagestour, dann freut man sich natürlich. Dann würde ich die wahrscheinlich auch annehmen.
Wenn ich länger unterwegs bin, dann muss ich halt die Hütten so auswählen oder die Tour so auswählen, dass eventuell irgendwo mal eine Dusche vorhanden ist. Also da, wo man sich dann mal duschen kann. Also 3 Tage möchte ich nicht rumlaufen, ohne zum Duschen.
Immer öfter wird auf Hütten nach Duschen gefragt. Die Wanderer sind in den letzten Jahren nicht nur mehr geworden, sondern auch anspruchsvoller. Beim Deutschen Alpenverein versucht man darum, gerade auf Fernwanderrouten Hütten mit einer Dusche auszustatten. Ein kompliziertes Unterfangen, sagt Xaver Wankerl, Sachbearbeiter für die Hütten beim DAV.
Zum einen muss nicht nur genügend Wasser zur Verfügung haben, was auf vielen Hütten ein Problem ist. Ich muss das Wasser erwärmen können, das heißt, ich brauche jede Menge Energie. Und damit ist es aber noch nicht getan. Das Ganze wirkt sich dann wieder auch aus auf die hütteneigene Kläranlage. Die muss auch mit der Belastung an mehr Abwasser dann zurechtkommen.
Auch wollen immer weniger Gäste im Matratzenlager schlafen. Stattdessen werden kleinere oder gar Einzelzimmer gewünscht. Die Umbaumaßnahmen dafür würden bei den meisten Hütten den Rahmen sprengen. Vor allem stellt sich dann doch irgendwann die Grundsatzfrage nach dem Sinn einer Hüttenübernachtung.
Nämlich ja eigentlich zurück zur Natur und ja eigentlich ein bisschen weniger. Man erwartet ja keinen Hotelstandard.
Also die Ruhe von den Bergen schon und auch mal so ein bisschen das, ja, das Urtümliche, das Bodenständige. Das Einfache einfach auch.
Und dennoch, Cappuccino, Latte Macchiato, solche Dinge werden auf den Hüttenterrassen dann doch oft verlangt. Xaver Wankerl vom Deutschen Alpenverein.
Der Gast wünscht natürlich überall sein Latte Macchiato. Jetzt hängt er wieder von den Rahmenbedingungen ab. Die Kaffeemaschine, die ich damit betreiben muss, braucht Strom, den muss ich erstmal haben. Das ist auf manchen Hütten möglich, auf manchen Hütten einfach zu aufwendig und es muss auch nicht überall sein.
Auf der Weilheimer Hütte ist es übrigens etwas ganz anderes, das die Gäste schätzen und auf knapp 2000 Metern, ja, als Luxus empfinden.
Ich fand das Essen hier super, weil wirklich alles frisch war. Und selbst das würde ich eigentlich nicht erwarten.
Also der Salat war frisch, es war nichts aus der Dose. Bei Müsli war der Obstsalat frisch.
Essen finde ich fast wichtiger als Duschen so.
Beim Namen Erhard Wunderlich gerät Heiner Brandt in Schwärmen. Hunderte von Spielen bestritt der ehemalige Bundestrainer an der Seite von Deutschlands Jahrhunderthandballer. Gemeinsam holten sie fast alle großen Titel.
Er hatte als Sportler ein ganz außergewöhnliches Talent. Ich glaube, handballerisch, technisch, auch was die Spielübersicht anbetrifft, hat es noch nie so einen guten Spieler in Deutschland gegeben.
In 140 Länderspielen warf Erhard, genannt Sepp Wunderlich, über 500 Treffer. Die Krönung 1978, Kopenhagen, WM-Finale. Der Gegner, die schier übermächtige Mannschaft aus der UdSSR.
Da geht Wunderlich durch und Stürmerfoul gepfiffen. Noch 8 Sekunden sind zu spielen und abgewehrt. Das ist der Weltmeistertitel, das Spiel ist aus. Die Bundesrepublik Deutschland ist Weltmeister im Hallenhandball.
Der Jüngste im Team damals, Erhard Wunderlich, das Küken neben Handballlegenden wie Brandt, Deckarm oder Glühspieß. Erst 2 Jahre zuvor war das Ausnahmetalent von seinem Heimatverein FC Augsburg zum VfL Gummersbach gewechselt. In einem Freundschaftsspiel hatte der 19-Jährige dem Vorzeigeklub des deutschen Handballs 1 Tor nach dem anderen eingeschenkt. Darauf holte ihn der VfL ins Oberbergische. Wunderlich wird Meister, Pokalsieger, Europacup-Sieger. Das fällt dem reichsten Handballclub der Welt auf. Der FC Barcelona lockt den Schwaben mit einem Millionenvertrag. Das Gastspiel endet nach nur einem Jahr. Doch auch in dem kann Wunderlich den spanischen Pokal und den Europacup feiern. Heiner Brandt erinnert sich.
Ja, als Mensch war er sicherlich ein sehr lebenslustiger Mensch, der auch jede Gelegenheit zum Feiern in der Gruppe mitgenutzt hat. Er hatte natürlich auch die sicherlich auch vielleicht für einen Schwaben symptomatische Sturheit, die man aber auch in gewissen Fällen braucht, um sich durchzusetzen.
Nach Barcelona folgt München. Fast ein Jahrzehnt wirkte Wunderlich beim TSV Milbertshofen. Erst als Spieler, dann als Manager, unterbrochen von einem zweijährigen Gastspiel in Bad Schwartau. Mitte der 90er Jahre zog sich Wunderlich vom Leistungssport zurück, war zeitweise Hotelier, arbeitete als Eventmanager und in der IT-Branche und lebte zuletzt mit seiner Familie in Köln. Dort erlag er nun einem Krebsleiden. Erhard Wunderlich wurde nur 55 Jahre alt. Beigesetzt werden soll er in seiner schwäbischen Heimat in Augsburg. Weggefährten reagierten geschockt auf die Nachricht. Sepp sei der größte Instinkthandballer gewesen, den er je erlebt hatte, sagte Torwartlegende Andreas Thiel, Mannschaftskamerad in Gummersbach und beim Gewinn der olympischen Silbermedaille 1984 in Los Angeles. Und Ulrich Strombach, Präsident des Deutschen Handballbundes, ergänzt: Wunderlich hat Genialität in den Handball gebracht.